SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Sex im Alter, das Liebesleben der Generation 60+. Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Ältere Männer gelten durchaus als sexuell aktiv und attraktiv, auch wenn sie graue Haare und Falten haben. Wenn Frauen altern, ist das freilich umgekehrt. Ältere Frauen erscheinen weniger, um nicht zu sagen kaum begehrenswert, und es scheint schwer vorstellbar, dass sie sich überhaupt noch für Sex interessieren könnten. Man sieht auch kaum mal ältere Menschen, die sich in der Öffentlichkeit küssen. Dabei ist längst bekannt, dass sie, wenn sie sich verlieben, genau die gleichen Gefühle haben wie die Jungen. Über Probleme und Entwicklungen der Alterssexualität diskutieren in diesem SWR2-Forum ein Psychoanalytiker, ein Medienwissenschaftler und Professor Kirsten von Sydow. Sie lehrt klinische Psychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin. Frau von Sydow, Sie haben auch eine eigene Praxis für Psychotherapie in Hamburg. Wie wichtig ist denn das Thema Sexualität für die älteren Patienten, die zu Ihnen kommen?
Ältere kommen ja gar nicht so häufig in Therapie. Und die, die kommen, kommen wegen psychischen Problemen wie Depressionen, Persönlichkeitsstörungen und Ähnlichem. Und wie wichtig Sexualität und Partnerschaft ist, ist sehr unterschiedlich. Das kann man sehr pauschal eigentlich nicht sagen. Also ich denke genauso oft wie das Wort Alterssexualität. Ich glaube, das gibt es nicht. Genauso wenig, wie es jetzt eine pauschale Sexualität von jüngeren Menschen gibt. Sondern es ist verschieden, je nachdem, in welcher Lebenslage die Leute sind, ob sie eine Partnerschaft haben oder nicht. Welche Rolle Sexualität in ihrem bisherigen Leben gespielt hat, wie ihre gesundheitliche Situation ist und andere Faktoren mehr, die das beeinflussen.
Das heißt also, der Mann, der mit 4 verschiedenen Frauen verheiratet war, das 4. Mal geschieden war und dann in einem gewissen Alter plötzlich keine mehr findet, obwohl er doch noch gerne würde, ist ein ganz anderer Fall als die Frau auf der anderen Seite, die vielleicht mit einem Mann glücklich verheiratet war, das ganze Leben dann als Witwe übrig bleibt. Oder umgekehrt betrachtet nochmal die Frau, die vielleicht gar nicht verheiratet war und die irgendwann gesagt hat, Sex für mich kein Thema, ich brauch's nicht, ich will's nicht.
Genau, ja.
Der Medienwissenschaftler Dr. Thomas Küpper vertritt derzeit eine Professur am Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Herr Küpper, Filme sind ja immer auch Gradmesser gesellschaftlicher Entwicklungen. Wer nun abends auf dem Sofa sitzt und Fernsehen schaut, was erfährt der über das sexuelle Leben der Generation 60+?
Lange Zeit hat er fast gar nichts über dieses sexuelle Leben der Generation erfahren. Erst in jüngster Zeit scheint sich da sehr viel zu tun. Wenn man mal überlegt, allein vor 25 Jahren, im Jahr 1986, gab es noch einen Skandal, als das ZDF eine Reihe zu dem Thema senden wollte und wo dann im zweiten Teil angedeutet wurde, wie etwa ein Paar von Mitte 70 offenbar irgendwie intimen Kontakt hat. Und allein schon diese Andeutung dieser Art von Sexualität hat dazu geführt, dass nach diesem zweiten Teil damals die Reihe abgebrochen wurde. Was also zeigt, wie sehr das Thema damals noch unvorstellbar war, also indiskutabel war, gar nicht in Betracht kam. Und erst in neuester Zeit tut sich da sehr viel. Und ich freue mich auch, dass diese Sendung, an der ich jetzt hier teilnehme, auch ein Beispiel dafür ist, dass das endlich mal thematisiert wird.
Und nochmal ganz konkret nachgefragt, was sieht man denn über das Liebesleben, über sexuelle Bedürfnisse oder Interessen von älteren Menschen, wenn man zur Hauptprogrammzeit abends 20.15 Uhr Fernsehen schaut?
Da haben wir es natürlich mit ganz vielen Unterhaltungsprogrammen zu tun, bei denen auch von vornherein klar ist, dass es sich um eine sehr geschönte Wirklichkeit handelt. Oft gibt es dann Klischees, sei es der ganz einsamen alten Menschen oder auch des glücklichen Paares, so wie Philemon und Baucis in der Antike.
Der Psychoanalytiker Professor Hartmut Radebold lebt in Kassel. Er hat das Lehrinstitut für Alternspsychotherapie begründet und kennt sich wie kaum ein anderer mit den psychologischen Aspekten des Alterns aus. Herr Radebold, wo beginnt das Alter denn? Ab wann sprechen die Experten von, Frau von Sydow, Sie sehen mir das Wort jetzt nach, von Alterssexualität?
Ich lache dabei, weil es ein ewiges Streitthema ist. Die Älteren selbst lassen das Alter mit 70, 80 oder 90 erst beginnen oder fühlen sich dann alt. Die Jüngeren lassen es schon bei 50 beginnen. Denken Sie an den Begriff Prägruftis. Ich nehme eine andere Position ein. Ich spreche vom Erwachsenenalter. Die jüngeren Erwachsenen 20 bis 40, die mittleren Erwachsenen 40 bis 60, die Erwachsenen im höheren Alter 60 bis 80 und die Erwachsenen im hohen Alter ab 80. Und für mich beginnt der Prozess des Älterwerdens mit 60. Also für die Erwachsenen im höheren Alter.
Und wenn wir auf die nun mal schauen als Gruppe, brauchen die Sexualität?
Die brauchen sie in großem Umfang. Ich würde umgekehrt fragen, warum sollten sie sie nicht brauchen? Aber gerade die Jetzigen, 60 plus, haben ja doch große Schwierigkeiten, sich diesem Thema anzunähern. Die vier Personen, die Sie vorhin beschrieben haben, die würde man natürlich nie in einer psychotherapeutischen Praxis sehen. Und wenn sie kämen, etwa eine alleinstehende, verwitwete Frau, würde sie zunächst nicht diese Frage mitbringen, sondern sie würde überhaupt erst einmal gucken, ist der in der Regel jüngere Therapeut dafür überhaupt aufgeschlossen, interessiert? Sie würde vielleicht eine Andeutung als vorbewussten Test machen und in der Regel würde sie entscheiden, also mit dem ist vielleicht darüber zu reden, oder wenn sie in einer Partnerschaft leben würde, würde sie vielleicht kommen und sagen, es gibt Probleme bei meinem Mann und dafür brauche ich Rat, aber sie würde nicht sagen, ich habe Probleme in der Sexualität mit meinem Mann.
Es gibt eine Studie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2006, die mich wirklich sehr überrascht hat, ja, bei den Vorbereitungen dieser Sendung. Demnach sind Menschen zwischen 56 und 65 Jahren sexuell aktiver als junge Leute unter 25. Und dann hat ja die öffentliche Wahrnehmung ein deutliches Stück verschoben. Ein Film, der vor 2 Jahren in die Kinos kam, Wolke 9, über den wir später noch reden werden, da ist ja auch in einer sehr offensiven Art und Weise Sexualität zwischen 2 älteren Menschen dargestellt worden. Wie groß ist denn das sexuelle Interesse bei älteren Menschen heute?
Also ich bin jetzt ein bisschen skeptisch in Bezug auf diesen Befund von Brehler und Kollegen.
Ich auch.
Ob das wirklich die Wahrheit ist. Was sicher ein Faktor ist, ist, dass die Mehrzahl der Menschen Mitte, Ende 50 und Anfang 60 in einer festen Partnerschaft leben. Insofern zumindest theoretisch die Gelegenheit zu sexuellen Kontakten haben. Und dass von den unter 25-Jährigen wahrscheinlich recht viele Singles sind. Und das weiß man ja, dass die Singles gar nicht so viel Sex haben, wie man sich allgemein das vorstellt nach den Medien. Das könnte ein Faktor sein, aber ich denke, es wird auch in Befragungen zur Sexualität oft übertrieben. Und was das Interesse angeht, wonach Sie gefragt haben, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ganz besonders, also da kenne ich mich noch besser aus bei den Frauen, ist es gigantisch unterschiedlich in Abhängigkeit von der aktuellen Lebenssituation. Jemand, der frisch verliebt ist, hat ein heftiges sexuelles Interesse, auch mit 70 oder mit 17. Das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Und jemand, der schon lange in einer Partnerschaft lebt, hat meistens ein nicht mehr ganz so großes Interesse. Also die Mehrheit der älteren Menschen ist sexuell interessiert, das kann man ganz klar sagen. Die Mehrheit ist auch nicht so stark interessiert, wie das Jüngere von sich sagen. Und es gibt ganz große interindividuelle Schwankungen, also Unterschiede zwischen den verschiedenen Menschen.
Naja, wir sprechen doch immerhin von 18 Millionen Menschen über 60. Und ich glaube, es gibt deswegen keine ganz pauschalisierenden Aussagen. Ich würde mir gern aber die nochmal benannte Gruppe, die so aktiv ist, angucken. Das ist doch die erste Gruppe, die jetzt nach der Emanzipation, nach der Pille, nach anderem Umgang in der Gesellschaft mit Sexualität jetzt älter wird. Und ich denke, wir müssen uns einfach auch angucken, unter welchen zeitgeschichtlichen Bedingungen Menschen aufgewachsen sind.
Da schauen wir vielleicht am besten nochmal auf die Generation der heute über 70-Jährigen zunächst, Herr Radebold. Woran liegt es denn, dass Sexualität gerade für diese Generation heute eine relativ geringe Rolle spielt?
Man muss sich doch mal angucken, wie sind die sogenannten Kriegskinder geprägt worden? Sie sind geprägt worden einerseits durch die Erziehungsideale des Dritten Reiches und dort gab es ja Sexualität eigentlich nur vorgeschrieben und erwünscht zum Produzieren von neuen Kindern, das heißt Soldaten. Die Eltern dieser Kriegskinder sind bereits durch den Ersten Weltkrieg geprägt, 2,5 Millionen Tote, 2,4 Millionen versehrte, traumatisierte Väter. Dann erleben diese Kinder im Krieg und nach dem Krieg 2 spezifische Situationen. Sie erleben entweder, kommen die Väter zurück, teilweise beschädigt, traumatisiert, eingeschränkt. Diese Väter bringen eine sexuelle Geschichte aus dem Krieg mit. Das heißt, sie haben auch zum Teil vergewaltigt, sie waren in Bordellen und dann kehren sie nach Hause zurück und vermitteln, was für ein Bild eigentlich von Sexualität und was für ein Bild von Ehe und langfristigen Beziehungen vermitteln sie überhaupt. Und ich denke auch ein katastrophales Bild über Beziehungen im Alter. Kommt der Vater nicht zurück, dann muss man sich nach der Rolle der Mütter fragen. Die Mütter haben mehrere Aufgaben wahrgenommen. Sie mussten diese Kinder erziehen. Sie selbst mussten damit klarkommen, dass es für sie keine Partner mehr gab. Praktisch nicht. Das heißt, sie mussten ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse, wenn sie denn überhaupt vorhanden waren, zurückstellen. Dazu kann man sich fragen, was haben sie ihren Söhnen für ein Bild vermittelt von Sexualität und insbesondere auch ihren Töchtern. Und ich vermute eher ein abschreckendes, unbefriedigendes, ungenügendes Bild. Und damit sind diese Kinder groß geworden. Und alle, die ich kenne aus diesen Altersgruppen, sind nie aufgeklärt worden über irgendetwas, weder zu Hause noch in der Schule, im Biologieunterricht, sondern sie mussten sich auf irgendeine Weise über die Straße erwerben. Und bitte vergessen Sie nicht, es hat am Ende des Krieges und nach dem Krieg zum Beispiel in Deutschland 2 Millionen Vergewaltigte gegeben. Das waren die Mütter und die älteren Schwestern oder jüngeren Schwestern. Es gab Gewalt. Und da muss man sich doch fragen, welche sexuellen Erfahrungen, Kenntnisse, Befürchtungen bringen also diejenigen mit, die heute als ehemalige Kriegskinder die Älteren sind. Und ich vermute mal, dass ein ganz großer Teil keine oder abschreckende Erfahrung mitbringt. Und ich will noch mal einen Punkt unterstreichen. Die vaterlos aufgewachsen sind, haben eben nie eine Ehe erlebt, auch keine befriedigende Ehe. Und sie wissen auch nicht, es geht mir zum Beispiel auch selbst so, wie führt man denn eine Ehe im Älterwerden? Meine Frau und ich sind jetzt 46 Jahre verheiratet, aber ich bringe keine Erfahrung mit, wie so etwas aussieht. Und ich glaube, das muss man mit berücksichtigen, um zu verstehen, warum die heutigen über 65, 70-Jährigen so große Schwierigkeiten haben.
Scheint mir auch sehr interessant zu sein, wenn man jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal dann dieses Ereignis 1968 sieht, also diese berühmte 68er Kulturrevolution, denn da haben wir es ja auch mit der jetzigen Alterskohorte der über 60-Jährigen zu tun. Ja. Und da kann man sich ja auch fragen, wenn damals eingetreten wurde für eine Befreiung, wobei auch damals Sexualität ein wichtiges Stichwort war, dass es vielleicht kein Zufall ist, dass vielleicht die gleichen Menschen heute das Stichwort einbringen im Zusammenhang von Altersdebatten, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen, dass auch in der Öffentlichkeit über ja dieses bedenkliche Wort Alterssexualität diskutiert wird.
Die 68er, muss ich das immer klar machen, nur 10-15% sind vor 45 geboren. Die allermeisten sind nach 45 bis etwa 50, 52 geboren. Das heißt also, sie bringen nicht mehr die Erfahrung aus dem Krieg mit, sondern sie bringen die Erfahrung der Nachkriegszeit mit.
Frau von Sydow. Ja, ich wollte sagen, also dass die Faktoren, die Herr Radebeult genannt hat, sicherlich sehr wichtig sind. Das ist ja das, was man in der Psychologie auch Kohorteneffekte nennt. Also dass eine bestimmte Gruppe von Menschen bestimmte ähnliche Sozialisationserfahrungen teilt und dass das sich auch auswirkt bis ins hohe Alter hinein. Und der Punkt, den Herr Kupper jetzt eben nannte, also die 68er, das ist ja praktisch der Jahrgang ungefähr 1950, 51 rum und aufwärts, ja, also Nachkriegsgeborene. Das ist eine Generation, die durch die Frauenbewegung, die sogenannte sexuelle Revolution, Studentenbewegung und so weiter, auch ganz andere sexuelle Erfahrungen gemacht hat und auch ein ganz anderes höheres Anspruchsniveau hat im Hinblick auf Sexualität als die Älteren. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ich denke gerade bei den Frauen auch, dass jetzt diese sogenannten 68er Frauen ja da schon mehr erwarten von ihrem Leben, während die älteren Frauen oftmals, vielleicht hatten sie eine schöne Sexualität in jüngeren Jahren, vielleicht eine gar nicht so schöne, aber sie haben nicht unbedingt erwartet, dass das jetzt dazugehören müsste zum Leben. Und da hat es eine riesige historische Veränderung gegeben. Einerseits führt es zu mehr Selbstbewusstsein, aber es könnte auch dazu führen, dass jetzt im reiferen Alter es vielleicht auch konflikthafter ist. Zum Beispiel, wenn Frauen aus diesen Generationen dann alleine sind und es schwieriger finden, nochmal einen Partner zu finden, weil sie so viel mehr erwarten.
Den Männern geht es in der ganzen Diskussion um Sex im Alter ja noch verhältnismäßig gut. Sie umwerben eine junge Frau. Ja, und das immer wieder mit Erfolg. Also die Auswahl, die sie am Markt haben, ist ja doch erheblich größer. Also um jetzt einfach nur mal ein prominentes Beispiel zu bringen, Charlie Chaplin, der mit 80 Jahren noch ein Kind gezeugt hat, oder jemand jetzt aus der aktuellen Zeit, der Sänger Karel Gott, mit 71 Jahren eine junge Frau, zwei kleine Mädchen. Und das wird auch in den Medien als ganz normal gezeigt. Warum ist diese Beziehung alter Mann, junge Frau gesellschaftlich so akzeptiert?
Aber ich glaube, die ist akzeptiert vom Alten Testament schon an, ja. Nämlich, dass durch unsere Kulturgeschichte sich durchzieht, ältere Männer haben die Macht, die wirtschaftliche, soziale und vielleicht auch in Anführungsstrichen gesagt moralische Macht, sich eine jüngere Partnerin zu nehmen. Und die Bedürfnisse der älteren Frauen kamen doch in der Kulturgeschichte, soweit sie überliefert ist, nicht vor.
Frau von Sydow, Sie forschen seit fast 40 Jahren über die Sexualität von Frauen. Warum werden Frauen so anders betrachtet?
Also im Hinblick auf diese Partnerschaften mit Jüngeren ist natürlich ein Unterschied, dass ältere Männer, auch sicherlich nicht alle, aber im Prinzip es vielen möglich ist, noch Kinder zu zeugen im reifen Alter. Frauen dagegen nach den Wechseljahren können das nicht mehr. Das ist schon ein biologischer Unterschied zwischen den Geschlechtern, der da eine Rolle spielen kann. Die meisten Beziehungen, auch im höheren Alter, sind welche zwischen Menschen etwa gleichaltrig oder mit einem geringen Altersabstand. Also diese Extremfälle wie Charlie Chaplin, die in den Medien eine Rolle spielen, sind real nicht so furchtbar häufig.
Ja, da finde ich auch den Aspekt, den Frau von Sydow sagte, sehr wichtig, nämlich dass das auch zusammenhängen könnte mit gewissen Erwartungen, nämlich gerade wenn Sexualität der Fortpflanzung als angeblichem Zweck unterstellt würde von der Gesellschaft. In dem Augenblick liegen dann natürlich solche moralischen Maßgaben nahe, die das zum Teil so verspotten, wenn jetzt eine ältere Frau jenseits der Menopause sexuell aktiv sich zeigt. Und das könnte man dann stark zurückführen auch auf gesellschaftliche Vorgaben, Zwangsvorgaben sozusagen auch.
Ja, also ich denke, es spielen natürlich auch viele konventionelle Vorstellungen eine Rolle. Es gibt da einen klassischen Artikel von der amerikanischen Publizistin Susan Sontag über The Double Standard of Aging, also die Doppelmoral des Alterns. Und da schreibt sie ja, dass es also einmal, was auch sehr gut empirisch belegt ist inzwischen, dass überhaupt Attraktivität für Frauen viel wichtiger ist bei der Partnersuche als für Männer. Also körperliche Attraktivität. Männer können mehr kompensieren mit Geld und Bildung und sowas. Und das andere, dass es für Männer zwei Schönheitsideale gibt. Also das des Herrn mit den grauen Schläfen und das des jungen Mannes. Ja. Und bei Frauen, dass das eher ein Ideal nur gibt, sagt sie, das Mädchen, ja, und dass man, wenn man überlegt, also es gibt ja auch ältere Schauspielerinnen zum Beispiel, die als sehr attraktiv gelten, aber die bemühen sich wirklich auch sehr aktiv darum, jung auszusehen, ja, also möglichst mädchenhaft noch auszusehen, auch wenn sie 60, 70 sind.
Iris Berben hat ein Buch darüber geschrieben, wie man es schafft, ne?
Ja, genau.
Zentrales Problem ist doch auch, dass einfach, was nun die Situation für Frauen im älteren Alter anbelangt, schlichtweg am Markt nicht mehr so viele potenzielle Partner zur Verfügung sind, ne?
Also es ist sicherlich für ältere Frauen deutlich schwerer als für ältere Männer, nochmal eine neue Partnerschaft zu finden. Das ist einfach so, weil die Mehrzahl der Männer über 60 ist, die ganz große Mehrzahl, also fast drei Viertel sind verheiratet. Und in der Altersgruppe der über 65-Jährigen ist das nachher nur noch eine Minderheit der Frauen in einer festen Beziehung. Und die Mehrzahl sind nachher Singles. Das liegt an der unterschiedlichen Lebenserwartung von Frauen und Männern und kombiniert damit, dass in den meisten Ehen sich Paare zusammenfinden, wo der Mann ein bisschen älter ist. Das verlängert die durchschnittliche Verwitwungsdauer von Frauen. Ja.
Und was sich jetzt auch gezeigt hat, ist ja auch, dass dieses Thema eng mit dem Thema Emanzipation auch zusammenhängt. Denn Sie haben ja gerade Susan Sontag zitiert, die ja sagt, dass Männer im Alter sich dann durch Kompetenz auszeichnen können. Und in dem Augenblick, wo die Emanzipation der Frau in der Gesellschaft immer selbstverständlicher geworden ist, könnte es ja auch denkbar werden, dass sich eine Frau im Alter durch Kompetenz auszeichnet. Also ich sehe da einen ganz engen Zusammenhang, auch bei den Erwartungen an das andere Geschlecht jeweils auch.
Jeanne Moreau hat mal gesagt, Frauen fürchten nicht das Alter, sie fürchten nur die Meinung der Männer über alte Frauen.
Ja. Aber darf ich noch etwas ergänzen?
Gerne, Radebeult.
Das Verhältnis Frauen und Männer verschiebt sich im Alter allmählich. Die vom Krieg betroffenen Jahrgänge leben nicht mehr oder die Männerjahrgänge. Das heißt, es wird also in Zukunft doch mehr ältere Männer geben, trotz aller Differenz der Lebensdauer und Gesundheitszustand und so weiter. Also ich denke, die Chancen, wenn man dann möchte, für eine neue Partnerschaft werden größer. Ich lese ja immer mit Interesse die Heiratsanzeigen und ich bin erstaunt. Vor 10 Jahren fing es an, dass Heiratsanzeigen, Heiratswünsche von über 60-jährigen Männern und auch Frauen in den überregionalen Tageszeitungen stand. Jetzt seit 3-4 Jahren beobachtet man, dass es Anzeigen von über 70-Jährigen sind. Und zwar Männer und Frauen gleichermaßen, nicht nur etwa die Männer. Also ich glaube, es geht auch darum, sind die Frauen bereit oder haben sie gelernt oder stellen sich dazu, dass sie Wünsche haben und auch diese Wünsche ja an den Mann bringen können.
Das denke ich auch, das spielt auch eine wichtige Rolle. Also auch für ältere Frauen, die ich interviewt habe oder auch für Patientinnen, die auf der Partnersuche sind, wie selbstbewusst die auch rangehen. Ja? Und ob sie auch dabei bleiben oder sich das persönlich nehmen, sondern einfach selbstbewusst dabei bleiben als Frau. Das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle. Das andere ist, was man sagen kann, die demografische Entwicklung zumindest in China spricht dafür, dass man sonst in einigen Jahrzehnten als ältere Frau nach China gehen kann. Da wird es einen extremen Frauenmangel geben.
Ja, ist dann vielleicht das nächste Urlaubsland. Ne?
Also es gibt ja jetzt vielleicht schon, hoffen lässt. Ja?
Es gibt ja jetzt schon die Berichte der Frauenärzte von den Patientinnen über 60, die Hormonpräparate wollen, um ihren Aufenthalt auf Mallorca zu genießen. Herr Radebold, wie oft kommt das vor?
Das wissen wir leider nicht. Das müsste Frau von Sydow besser wissen. Aber ich habe den Eindruck, es kommt viel, viel häufiger vor, als wir uns das vorstellen können. Denn die Frage ist ja, an welchen Orten gibt es denn Kontaktmöglichkeiten? Und ich denke zum Beispiel bei den sogenannten Überwinterungen gibt es Kontaktmöglichkeiten auf Schiffsreisen und überall.
Bei der Kur, ja, der Kurschatten.
Der berühmte Kurschatten. Ich glaube, das ist das klassische Bild dafür. Aber ich glaube, die Frauen suchen auch heute längst neue Möglichkeiten. Und ehrlicherweise, warum denn nicht? Sie wären doch blöd, wenn sie zu Hause sitzen würden und nicht zeigen würden, welche Bedürfnisse sie haben und wie intensiv sie haben wollen.
Aber wenn ich noch mal ergänzen darf zu den Bedürfnissen, also Frauen, auch ältere Frauen, haben selbstverständlich sexuelle Bedürfnisse, aber die meisten älteren Frauen, mit denen ich bisher gesprochen habe, sagen nicht, dass das Primäre der Sex ist, sondern sie haben Wünsche nach erotischem Kontakt, nach Beziehung. Ja? Mhm. Und in dem Zusammenhang dann auch Wünsche nach Sex. Wir reden hier über Sexualität, aber es geht im Grunde nicht nur um Sexualität, es geht um sehr viel mehr. Die reine Sexualität wäre vielleicht einfacher zu finden als eine richtige Beziehung, was die meisten dann doch wünschen.
In diesem SWR2-Forum diskutieren wir über das Thema Sex im Alter, das Liebesleben der Generation 60+. Gerade der Umgang älterer Frauen mit dem Thema Sexualität scheint ja in einem starken Wandel begriffen zu sein. Also wenn wir allein mal auf einige neue Bücher der vergangenen Jahre schauen. 1998 brachte die Pariser Universitätsdozentin Noëlle Châtelet ihren Roman »Die Klatschmohnfrau« heraus. Er beschreibt die Entdeckung einer späten Leidenschaft, erotische Gefühle und gelebte Sexualität. Herr Radebold, wenn Sie dieses Buch nun als Psychoanalytiker betrachten, was fällt Ihnen dann besonders auf?
Mir fällt besonders auf, dass die Frau in der Lage war, ihre Wünsche und Bedürfnisse, und ich kann Frau von Sydow nur noch mal beipflichten, es geht nicht um reinen Sex, sondern es geht um Wärme, Geborgenheit, Zärtlichkeit, Kuscheln, geschützt werden, jemand Vertrautes, den man anlächeln kann, zu haben. Aber dass diese Frau in der Lage war, 30 Jahre ihre Bedürfnisse wirklich vor sich, nicht nur vor der Umwelt, so gut zu verstecken, aber sich dann denen doch stellt, und das heißt ja nicht umsonst die Klatschmohnfrau, sie wird beim Ausdrücken ihrer Bedürfnisse, wird sie also rot. Sie schämt sich und gleichzeitig steht sie dazu, dass das eine faszinierende, das andere ist, dass die Gefühle in diesem Buch, sie wird ja nachher plötzlich hoch eifersüchtig auf eine andere Frau, das ist aber die Schwester des zukünftigen Geliebten. Sie wird hoch eifersüchtig und schließlich gibt es noch einen wichtigen Befund für mich, nämlich die Familienkonstellation ändert sich. Ihre Töchter stehen plötzlich auf ihrer Seite und halten das für sehr gut. Und ich habe oft den Eindruck, dass gerade die Kinder und die jüngeren Verwandten eher große Probleme haben damit und das nicht unterstützen und fördern und dass möglicherweise auch manche Beziehung deswegen unterbleibt. Für mich ist ein beeindruckendes Buch, wie zeitlos doch Verliebtheit ist und wie intensiv sie wahrgenommen werden kann.
Da würde ich auch gerne mal zurückfragen, wenn Verliebtheit so zeitlos ist und vielleicht sogar abzukoppeln von einem bestimmten kalendarischen Alter, dann würde ich mich auch fragen, ob wir nicht das kalendarische Alter erstmal als bloße Zahl, zum Teil auch als Konstruktion sehen müssten.
Mhm.
Also natürlich, Sie sagen, es gibt bestimmte Generationen, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, etwa auch im Zusammenhang mit dem Krieg, das ist natürlich sehr wichtig, aber gerade für mich als Medienwissenschaftler ist das immer sehr wichtig zu schauen, wie durch die Kommunikation in der Gesellschaft überhaupt erstmal Altersgruppen über den Kalender hergestellt werden. Und dann kann man ja den Geburtstag auch wie so einen Übergangsritus auch sehen. Nämlich wenn ich dann die Kerzen auspuste an meinem 60. Geburtstag, dann habe ich jetzt diesen Übergangsritus vollzogen. Jetzt gehöre ich zu einer bestimmten neuen Gruppe und dann mit 80 wieder zu einer neuen Altersgruppe und so weiter.
Ich würde es sehr unterstreichen. Ich glaube, wir haben dem chronologischen Alter gerade für dieses Thema Sexualität und Liebe im Alter eine viel zu große Bedeutung zugemessen. Und ich glaube, wir müssen nach ganz anderen Dingen fragen. Frau von Sydow hat ja schon darauf hingewiesen, die Langfristigkeit der Partnerschaft, die neue Partnermöglichkeit. Und ich glaube, es sind ganz andere Dinge. Für mich als Psychoanalytiker sind Gefühle völlig zeitlos. Und vor gewissen Problemen stehen die 20-Jährigen genauso wie die 80-Jährigen.
Das Einzige, was man natürlich schon sagen muss, wir verändern uns alle mit dem Älterwerden und es gibt auch ein paar biologische Veränderungen, die sich auch auf die Sexualität auswirken. Und darüber sind nicht unbedingt alle so gut informiert, alle älter werdenden Menschen. Und das, denke ich, ist schon ein wichtiger Faktor, was man wissen sollte. Aber was die Gefühle an sich sind, ich denke, das ist eine andere Geschichte. Ja.
Aber es geht im Alter noch alles.
Es geht noch alles, natürlich.
Mhm. Zum Beispiel die Österreicherin Elfriede Wawrig. Auch eine Autorin, die ich gerne noch ansprechen möchte. Die hat mit 79 Jahren ihre Buchhandlung aufgegeben, war vorher allein gewesen seit ihrer zweiten Scheidung im Alter von 40 Jahren und wirklich hatte nur gearbeitet. Und dann ging sie zum Arzt wegen Schlafstörungen und der riet ihr, suchen Sie sich einen Mann. Was Elfriede Wawrig tat. Und sie sucht sich nun ständig Männer, nur für Sex, und hat darüber vor einem Jahr ihr Buch veröffentlicht, Nackt Badestrand heißt es. Ist das ein aktueller Trend, Frau von Sydow? Herr Radebeul sagte mir im Vorgespräch, ein rasantes Buch. Und ich merkte nur, er steht davor und sagt, wow.
Ja, also ich fand das auch beeindruckend, auch den Mut von Frau Wawrig, das zu schreiben. Und ein mutiges Buch, was sicherlich zum Nachdenken anregt. Ich glaube nicht, dass es der Trend ist. Also bisher sehe ich das noch nicht. Wie gesagt, nach meinen Erkenntnissen ist es nach wie vor so, dass die Mehrheit aller Frauen, übrigens in allen Altersgruppen, das ist jetzt eigentlich auch nichts Altersspezifisches, suchen eher Beziehungen und suchen weniger jetzt nur kurzfristige sexuelle Kontakte. Das kann es natürlich auch geben, kurzfristige Kontakte im Sinne von Affären und One-Night-Stands. Aber das ist nicht das, was die Mehrzahl der Frauen am meisten sucht.
Wir schauen in diesem SWR2-Forum ja auf die Frage, wie sich das Liebesleben der Generation 60+ auch verändert hat, in den vergangenen Jahren dabei ist, sich zu verändern. Wie weit haben potenzsteigernde Mittel wie Viagra am Markt seit jetzt 13 Jahren denn dazu beigetragen?
Also ich denke, sie haben in zweierlei Richtung beigetragen. Einerseits, dass das Thema überhaupt öffentlich geworden ist unter diesem speziellen Aspekt. Und das Zweite, dass es Viagra und diese Medikamente bestimmt eine Möglichkeit bei bestimmten Störungen darstellt, zu helfen. Aber ich glaube, es ist auch gerade in der Anfangszeit in schwierigem Sinne benutzt worden, zum Beispiel, dass die Männer es sich haben verordnen lassen, ohne ihre Partnerin darauf anzusprechen, ohne die Partnerin darüber zu informieren und ohne auch ihre sich dadurch weitergegebenen Möglichkeiten mit den Partnerinnen abzustimmen. Und ich glaube, das hat sich jetzt zwar geändert, aber ich würde denken, dass das für die Urologen als Ärzte, die beraten und helfen könnten, und für die Männer selbst eine Unterstützung sein kann. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, für mich als Psychoanalytiker, Liebe beginnt mit den Fantasien im Gehirn. Und das heißt, es geht erstmal um Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn die dann im gegebenen Falle, Bedarfsfall, durch solcher Medikament unterstützt werden, habe ich damit keine Probleme.
Ich denke mal, es ist einerseits entlastend, dass es das gibt für Männer, weil diese Angst vor Impotenz ja schon auch einschränkend sein kann. Das andere ist, Ja, das ist auch so eine sehr technizistische Sicht von Sex überhaupt und Sex im Alter befördert hat, die nicht ganz ohne ist und die auch nicht unbedingt Frauen oder den Partnerinnen von Männern, die das nehmen, immer gerecht wird. Ja, das ist ja auch so. Also manche Frauen finden das durchaus eine Bereicherung und angenehm und andere fühlten sich davon überfallen und gar nicht so gemeint von dem, was Viagra dann hervorgerufen hat. Also ich denke, da ist es auch wichtig, der Austausch der Paare untereinander und dass die sich zeigen oder sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und für Frauen ist bisweilen, manche sehnen sich nach Geschlechtsverkehr und freuen sich sehr darüber. Und für andere sind vielleicht auch andere Formen des körperlichen Kontakts noch wichtiger.
Es gibt ja auch Forschungen, was eine Lustpille für die Frau anbelangt. Mhm. Also gegen sexuelle Lustlosigkeit. Warum ist da bislang noch nichts am Markt, Frau von Sydow?
Also da gab es ja einige Versuche auch von Pharmafirmen, die da gehofft haben, ähnliche finanzielle Erfolge wie mit Viagra und den Nachfolgepräparaten zu feiern. Das hat bisher meines Wissens alles noch nicht so recht gefruchtet. Und ich persönlich bin auch ein bisschen skeptisch. Also ich glaube nicht, dass man da so einen Mega-Bestseller landen kann bei Frauen, weil bei Frauen wirklich die Beziehung und der Kontext, in dem die Sexualität dann stattfinden soll, so viel wichtiger ist, also das Emotionale, dass ich nicht glaube, dass das pharmakologisch so stark beeinflussbar ist. Also sicher gibt es da Untergruppen von Frauen mit speziellen Problemen, die Hilfe finden können mit irgendwelchen Präparaten. Aber für die Mehrzahl der Frauen ist der Kontext, also sich geliebt und begehrt zu fühlen, ist für Frauen sicherlich ein ganz starkes Stimulans. Und wenn das von einem Mann kommt, den die Frau ihrerseits liebt und begehrt, ist das, glaube ich, pharmakologisch nicht zu toppen.
Kein anderer Film hat das Thema Alterssexualität so offensiv behandelt wie der mehrfach ausgezeichnete Streifen Wolke 9 von Andreas Dresen. 2008 kam er in die Kinos, erzählt die Geschichte einer verheirateten Frau um die 70, die sich in einen 76-Jährigen verliebt, für den sie schließlich auch ihren Mann verlässt. Was ist das Besondere an diesem Film?
Das Besondere ist ja zunächst mal der Anspruch, dass wir hier endlich einmal 70-Jährige beim Sex sehen und nicht mehr dieses Bilderverbot haben. Also dass es sozusagen nicht vorzeigbar wäre, so ein intimer Kontakt von 70-Jährigen. Und der Regisseur Andreas Dresen hat auch betont, dass es ihm dabei um Wahrhaftigkeit gehe. Und er wollte diese Menschen, die Darsteller, auch so zeigen, wie sie sind. Also auch mit Altersflecken und mit Falten. Und deswegen sind auch viele Szenen bei Tageslicht aufgenommen, auch diese Sexszenen, sodass man so den Eindruck von Echtheit und Natürlichkeit bekommt. Wobei natürlich auch dieser Eindruck, könnte man jetzt auch wieder sagen, künstlich hergestellt ist. Also dieser ganze Film ist natürlich auf der anderen Seite sehr durchkomponiert, sehr ästhetisch, konsequent angelegt. Aber das Spannende ist jedenfalls zunächst mal, und dadurch hat er auch Aufsehen erregt, das Spannende ist sicherlich, dass wir hier 70-Jährige beim Liebesspiel sehen. Und hinzu kommt natürlich, dass es eine Liebesgeschichte ist, die ca. 70-jährige Inge, die 30 Ehejahre mit Werner schon verbracht hat, die geht jetzt eine Affäre mit dem 76-jährigen Karl ein und betont auch, dass sie das kalendarische Alter überhaupt nicht als Maßstab anerkennt. Sie sagt also, ob ich jetzt 60 bin oder 80 oder 20, das spielt doch gar keine Rolle, ich kann mich doch auch jetzt wieder neu verlieben. Was auch zeigt, dass Alter eben nicht vor solcher Liebe schützt.
Also ich fand den Film hochinteressant. Ich kann nur unterstreichen, was Herr Küpper eben sagt. Für mich gibt es noch zwei andere Aspekte bei dem Film. Nämlich die Frage ist, darf eine Frau ihren Mann verlassen, wenn Liebe kein Verfallsdatum hat? Darf sie weggehen und auch in Kauf nehmen, dass es ihm schlechter geht? Er wird ja hochdepressiv und wirft sich dann vor die S-Bahn, glaube ich. Das ist das eine. Und das zweite ist ja die Reaktion der Tochter, die sagt, bitte lasse es eine geheime Affäre bleiben, aber zeige es nicht öffentlich, trenne es nicht öffentlich, es zerstört unsere Familie. Das heißt also, wie reagiert die Umwelt auf so etwas, was sie bewusst wahrnimmt und sieht?
Aber es stellt natürlich auch diese existenzielle Frage. Es ist sicherlich mit 78 härter verlassen zu werden als mit 28. Nach 30 Jahren Ehe zu gehen, ist was anderes als nach 3 Monaten oder 3 Jahren.
Ja. Und das zeichnet bestimmt auch diesen Film aus und macht so was Besonderes aus, dass hier diese Affäre nicht nur so eine Leichtigkeit hat und diese Faszination der Erotik und des Spiels bei diesem Seitensprung, sondern dass da auch dieses ganz schwere Thema da auch eine Rolle spielt, also dieses Verlassen des Partners.
Aber ich glaube, der Film zeigt doch noch etwas als Aufforderung, dass eine Beziehung ständige Arbeit ist. Ja, ich glaube, und der Mann hat in dem Film, und es wird ja auch sehr deutlich gezeigt, nicht verstanden, dass diese Aufgabe lebenslang ansteht. Er hat angenommen, wir sind jetzt verheiratet, es läuft und ich muss mich um nichts kümmern. Er sitzt da, kümmert sich um seine Eisenbahngeräusche, fährt mal mit ihr im geschlossenen Zug und eben nicht draußen mit dem Fahrrad. Das heißt, er sieht das nicht an und ich glaube, das ist wirklich eine ganz große Problematik und gleichzeitig eine Aufgabe für älter werdende Paare, ob es nun lang verheiratet sind oder neu zusammen sich finde, an der Beziehung zu arbeiten. Und das vermittelt der Film, glaube ich, sehr gut.
Und was den Umgang mit Sexualität anbelangt, nun in diesem Film Wolke 9, spiegelt der Film da Realität oder will er möglicherweise auch dazu beitragen, sie zu schaffen?
Er spiegelt natürlich einerseits eine Form von Realität sicherlich, aber natürlich erwarte ich, wenn ich ins Kino gehe, zunächst mal nicht, dass ich da unmittelbar jetzt einen Spiegel der Realität habe, sondern die übliche Erwartung bei Kinofilmen ist natürlich auch, dass hier abgewichen wird, dass das irgendwie dichter ist, irgendwie packender als die Alltagsrealität. Und wir haben es hier ja auch mit sehr sexuell aktiven 70-Jährigen in dem Film zu tun. Was ich da vermisse, ist etwa so eine Position, eventuell, dass man auch glücklich sein kann, ohne im Alter jetzt sexuell aktiv zu sein. Man könnte ja auch sagen, ein erfülltes Altern wäre auch ohne Sexualität möglich, genauso wie eine erfüllte Jugend theoretisch ohne Sexualität möglich wäre. Und das finde ich dann auch so ein bisschen problematisch oder eine Gefahr auch bei solchen Altersdarstellungen, die jetzt aufkommen, dass dann ein bisschen der Eindruck entstehen könnte, dass nur, wenn man diese Art von Erfahrungen hat und auch mit Orgasmen, dass nur das ein beachtliches Altern wäre, was dann auch erfolgreich wäre.
Dem kann ich mich nur anschließen. Also das ist die Kehrseite der Veränderung, dass dieses Thema Sexualität älterer Menschen viel mehr in den Medien ist. Die Kehrseite ist ein impliziter Leistungsdruck, der jetzt eben auch immer mehr bei den Älteren gilt. Und ja, so eine Art Orientierung daran, als ob das das Notwendige sei. Es gibt einfach eine große Gruppe von Menschen, auch im Alter, aber es gibt auch schon eine kleinere Gruppe in jüngeren Jahren, die ohne Sex leben, sei es, weil sie keinen Partner oder keine Partnerin haben. Oder es gibt auch eine große Gruppe von Paaren, die ohne Sex leben. Und ganz besonders im Alter wird diese Gruppe immer größer. Das kann ein Indikator von Problemen sein, also wenn noch mindestens eine oder einer der beiden sexuell interessiert ist. Aber wenn beide damit einverstanden sind, ist das eigentlich nichts Problematisches. Und ich finde es sehr wichtig, was Herr Küpper sagte, also das auch klarzumachen, dass das völlig okay ist, wenn sich die Betroffenen damit wohlfühlen. Wenn sie sich nicht wohlfühlen, dann sollten sie natürlich was daran tun.
Das sagen Sie jetzt aus Ihrer Position als Psychotherapeutin, Frau von Süden.
Ja,
ne?
Ja.
Das heißt also, wenn suggeriert wird, mangelndes sexuelles Interesse sei durchaus auch eine Art Störung. Da geht es dann möglicherweise vor allem auch um Verkaufsfelder der Pharmaindustrie, um falsche gesellschaftliche Erwartungen.
Ja, das sehe ich auch bei Jüngeren und auch bei Älteren, die sich da Sorgen machen, das sei nicht genug. Also entscheidend ist, ob die Menschen sich wohlfühlen damit, wie sie leben und ganz egal, wie das ist, mit wie viel oder mit wie wenig Sex. Und natürlich die zweite Frage ist auch, ob der Partner oder die Partnerin sich damit wohlfühlt. Aber das sind, denke ich, die Kernaspekte.
Aber ich denke, es ist nochmal sehr wichtig, ich würde das gerne auch nochmal betonen, dass sich beide darüber verständigen, was sie wollen und wo ihre Bedürfnisse liegen und nicht sozusagen selbstverständlich schweigend angenommen wird, das sei so, sei es in der einen Richtung oder sei es in der anderen Richtung und dass es sich auch verändern kann im Lauf eines langen Lebens. Aber bitte vergessen wir nicht, dass die meisten Scheidungen von Frauen nach 50 eingereicht werden, eben von Frauen, nicht von den Männern. Und das überwiegende Motiv ist die hohe Unzufriedenheit der Frauen mit ihren Männern und den Partnerbeziehungen. Und ich denke, da stecken auch bewusst oder unbewusste Wünsche in dieser Richtung, die wir diskutieren, mit drin.
Und gibt es eine Lösung für die Frauen, die, wenn sie in einem eher fortgeschrittenen Alter sind, keinen Mann mehr abkriegen, auch wenn sie gerne einen hätten, Frau von Sydow, weil es eben nicht genug am Markt gibt? Nach Mallorca reisen, nach China auswandern?
Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Dilemma. Da gibt es keine einfache Lösung. Also für die einzelne Frau ist es sicherlich ja sinnvoll, einfach weiter zu gucken. Und was sicher die meisten älter werdenden Frauen sowieso tun, sie versuchen, attraktiv zu bleiben. Also wenn man mal eine Modeillustrierte aufschlägt, die ist ja voll von Tipps, wie man da was tun soll. Aber es geht derzeit nicht auf. Ja, also mit der demografischen Entwicklung geht es nicht auf. Es gibt auch viele, auch ältere Frauen, die zum Beispiel Affären haben mit anderweitig verheirateten Männern. Das ist dann eine Möglichkeit, Sex zu haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt beziehungsmäßig und für Selbstbewusstsein optimal ist, aber es ist auch etwas, was häufiger gelebt wird. Ja, und sonst, ich denke auch realistisch zu sehen, dass es nicht ein Fehler der Einzelnen ist, sondern dass es hier ein strukturelles Problem gibt. Und was ganz wichtig ist, denke ich, gerade für Frauen, also nicht ihr erotisches Selbstbewusstsein zu koppeln daran, ob jetzt ein Mann an ihrer Seite ist oder nicht, sondern das für sich selbst zu entwickeln und zu pflegen und versuchen, sich von dieser Frage ein bisschen unabhängiger zu machen. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für Frauen lebenslang, jetzt nicht nur im Alter.
Mhm. Aber ich denke, es gibt auch Selbstbefriedigung.
Das gibt es natürlich auch.
Ja. Das sagen Sie als Psychoanalytiker jetzt, Herr Radebeul. Ne? Ja, Sie schauen beides, hinter die Fassade.
Für beide Seiten. Und ich denke, es ist wichtig, dass die Frauen allmählich mehr gelernt haben, auch dazu zu stehen. Und die Jungs haben es ja doch relativ früh gelernt. Und ich habe immer bei meinen älteren Patienten den Eindruck gehabt, wenn es dann möglich war, nach einer gewissen Weile darüber zu sprechen, dass sie sich deswegen geschämt haben und oft das noch zu wenig kannten und für sich nutzten. Und ich glaube, es hat sich deutlich verändert.
Wird Sexualität bei älteren Menschen ein Modethema? Die Frage möchte ich am Ende dieses SWR2-Forums nochmal in die ganze Runde stellen.
Spannend finde ich dann auch die Frage, inwiefern das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass gerade so ein aktives und selbstverantwortliches Alter propagiert wird, auch von vielen öffentlichen Institutionen. Das könnte ja auch damit zusammenhängen, dass unsere sozialen Sicherungssysteme, wie ja immer gesagt wird, so labil sind in Zukunft. Und wenn jetzt immer appelliert wird an die Eigenaktivität älterer Menschen, könnte ja auch das Thema Sexualität damit zusammenhängen, sodass gesagt wird, ja, die Jugend im Alter ist möglich und auch die sexuelle Aktivität gehöre dazu. So wie es diskutiert wird und auch mit diesem Leistungsdruck, der ja auch vorhin angesprochen wurde, hat man den Eindruck, dass eventuell da sich auch der Staat dann hinterher aus der Affäre ziehen kann, wenn er sagt, ja, die sind ja alle aktiv und können ja noch was. Also sind wir auch weniger verantwortlich dann für die Pflege. Ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar war. Vielleicht soll ich das nochmal anders sagen.
Schon nachvollziehbar. Okay. Ich denke, es ist eine Möglichkeit, wie ein Thema missbraucht werden könnte. Also für mich als Psychoanalytiker ist wichtig, darf zum Prozess des Älterwerdens gehören, dass es lustvolle Befriedigung gibt und auch die Sexualität selbstverständlicher Bestandteil, wenn die oder beide es wollen, dazugehört und es keine Diskriminierung ist, wenn es Menschen sich wünschen, auch in der Öffentlichkeit zeigen oder wenn sie auch sagen, nein, wir wollen nicht, wir brauchen es nicht mehr.
Also ich denke auch, es ist ein Teil, der dazugehört und es ist wichtig, dass Menschen die Gelegenheit haben, das so zu leben, wie sie es wollen und das wirklich in jeder nur denkbaren Form, das schließt auch die Abstinenz mit ein. Was ich noch ergänzen möchte, ich möchte noch mal ermuntern, ich habe so viele schrecklich traurige Geschichten schon gehört von Menschen, die sexuelle Probleme hatten, zum Beispiel nach Krebsbehandlung Frauen, ja, und die nie darüber mit einem Arzt gesprochen haben, ja. Also zum Beispiel irgendwie furchtbare Schmerzen beim Geschlechtsverkehr über Jahre und Jahrzehnte. Also unbedingt dazu ermuntern, solche Probleme mit den zuständigen Ärzten und Ärztinnen, sei es jetzt Gynäkologen oder Hausärzte, anzusprechen, weil vieles davon wirklich lösbar ist und viele sich immer noch nicht trauen, das zu tun. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man das tut.
Und was ich vorhin auch Ihren Beiträgen auch entnommen habe, was ich auch besonders spannend fand, war, dass es ja auch nicht nur darum geht, eine bestimmte Vorstellung von Leistung beim Sex aufrechtzuerhalten, sondern dass ja auch mal die Frage gestellt werden kann, ob es nicht auf andere Weise dann Sexualität möglich ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt nicht miteinander schlafen kann, dass möglicherweise ganz andere Formen von Sexualität auch sehr erfüllend sein können, anstatt immer nur auf eins fokussiert zu sein. Und dann möchte ich noch kurz hinzufügen, was für mich als Medienwissenschaftler daran auch sehr spannend ist, nämlich ob es wirklich gelingt, das Thema Altersdarstellung und Sexualität im Alter in den Medien auch mal darauf auszurichten, ob jetzt wirklich auch sich ein alter Mensch mit Falten, Altersflecken und so weiter sehen lassen kann oder ob immer nur die Jugend im Alter nur letztlich vorgeführt wird. Das finde ich sehr spannend, solche Ansätze auch.
Das hat nun der Jüngste in dieser Runde gesagt, der Medienwissenschaftler Dr. Thomas Küpper. Er vertritt zurzeit eine Professur an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In diesem SWR2-Forum über Sex im Alter, das Liebesleben der Generation 60+, haben außerdem mitdiskutiert Professor Kirsten von Sydow. Sie lehrt klinische Psychologie an der Psychologischen Hochschule Berlin und hat eine eigene Praxis für Psychotherapie in Hamburg. Und der Kasseler Arzt für Nervenheilkunde und Psychoanalyse, Professor Hartmut Radebeult. Ihnen vielen Dank. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.